Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du heute mit am Start bist. Gemeinsam werfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen im Bereich Logistik. Mein Gast ist Felix Kunert von Gruber Logistics. Er kümmert sich dort um Schwertransporte, Komplettladung und die Luft- und Seefracht, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Im Detail wird er natürlich erklären, was er tatsächlich dort macht. Gemeinsam habe ich auf jeden Fall mit ihm darüber gesprochen, wie man E-Trucks im Schwerlastbetrieb wirklich zum Lauf bringt, welche Korridore funktionieren, was mit Ladeinfrastrukturen kostenlos ist, warum das Ziel von 50 E-Trucks bis 2025 nicht erreicht wurde und was Wasserstoff in diesem Kontext gerade zu suchen hat. Für mich war es definitiv kein Gespräch über Ambitionen, sondern über tatsächliche praktische Einblicke aus dem Alltag. Und genau das hat es auch spannend gemacht mit all den Höhen und Tiefen, die man bei Gruber Logistics bisher erlebt hat. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Felix. Viel Spaß damit. Hallo Felix, schön, dass du dir Zeit nimmst, dass wir uns heute über Gruber Logistics unterhalten, deine Arbeit dort vor Ort und der Umstieg auf alternative Antriebe. Bevor wir da allerdings einsteigen, stelle ich auch gerne mal unsere ZuhörerInnen vor und verliere ein paar Worte über Gruber Logistics.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Felix Kunert. Ich bin bei Gruber Logistics Executive Director und verantworte hier Teile des FTL-Transports, schweren Sondertransport, habe auch ein Stück weit Luft- und Seefracht inne und fokussiere hier mich auf alles, was bewegt werden muss. Ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren bei Gruber Logistics, vorher Speditions-Startup mit aufgebaut und habe in einer herkömmlichen Spedition ein duales Studium gemacht und dort gelernt. Ich selbst sitze in Berlin, verantworte hier strategisch und wirtschaftlich diverse Standorte in Deutschland, England, Polen und Rumänien. Also es ist eine sehr, sehr vielseitige und internationale Rolle mit sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum. Und vielleicht ein paar Worte über Gruber Logistics. Wer uns nicht kennt, wir sind ein international tätiges Transport- und Logistikunternehmen. Wir haben unseren Hauptsitz in Auer bei Bozen in Südtirol, also ein italienisches Unternehmen. Uns gibt seit 1936, sind seitdem in Familienhand. Das ist auch weiterhin so, was ein toller Spirit ist in der Firma. Wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren, auch unter anderem durch Zukäufe, haben mittlerweile 60 Standorte in 15 verschiedenen Ländern weltweit, haben einen ganz klaren Fokus auf den Straßentransport, ja, also das heißt im Komplettladungsbereich und auch im Schwer- und Sondertransportbereich. Wickeln hier auch intermodale Transporte, also den kombinierten Verkehr decken wir auch ab. Währenddessen wir aber auch im See- und Luftfrachtbereich stark sind, im Stück- und Teilladungsbereich, gerade in Italien mit eigener Infrastruktur und mit der angeschlossenen Lagerlogistik.
So wie man versteht, also auch ich, der als Laie daherkommt, verstehe, ein großer Player am Werk. Und das macht es ja besonders spannend, weil ein Thema kehrt ja auch doch immer wieder heraus, also was wir aus Pressemeldungen, Mitteilungen mitbekommen. Gruber Logistics setzt auf das Thema Dekarbonisierung. Und das stellt ja auch in den Vordergrund, Stichwort alternative Antriebe, was ja gerade bei so einem Schwerlastgeschäft dann schon ein Thema ist. Die Frage ist nur, wie ernst meint man es damit? Weil bei euch auf der Unternehmenswebseite habe ich heute mal drauf geschaut, 93% der Flotte fahren mit Diesel, Biodiesel oder HVO, 6% mit LNG oder Bio-LNG und gerade einmal 1% elektrisch. Kannst du uns dieses 1% vielleicht mal einordnen, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt 1% von 10 nehme oder von 10.000 Fahrzeugen, die da irgendwo unterwegs sind, dass wir das mal eingeordnet bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell muss man vorweg erstmal sagen, dass wir schon immer sehr technologieoffen waren und haben relativ früh auf alternative Antriebe gesetzt. Ja? Also diese Zahl, was HVO, Biodiesel, LNG angeht, also wir haben verschiedene Relationen, wo wir derzeit nur mit alternativen Antrieben fahren. Also zum Beispiel alles, was brennerüberquerend ist, oder alpenüberquerend fahren wir mit LNG oder HVO. Alle LNG-Fahrzeuge, die wir betreiben, fahren logischerweise mit Bio-LNG und haben da wirklich den Drang dazu, auch zu dekarbonisieren und nehmen das Thema wirklich ernst. Und das ist auch ein Stück weit ein strategisches Thema in der Firma. Wenn wir auf das Thema E-Trucks angehen, natürlich die Zahl wirkt erstmal sehr klein mit dem 1%. Es ist so, wir haben mittlerweile 15 E-Trucks im Einsatz in 3 verschiedenen Ländern. Also wir waren in Italien mit einer der ersten, der einen Elektro-Lkw am Start hatte, sind jetzt dann im Zuge der Förderung, die es vor ein paar Jahren in Deutschland gegeben hat, da auch weitestgehend mit eingestiegen, haben hier in Fahrzeuge und in Infrastruktur investiert und haben jetzt seit diesem Jahr ebenfalls in Österreich 2 Elektro-LKWs und sind hier immer weiter daran auszubauen und diese Zahl wird hoffentlich, wenn wir uns irgendwann später nochmal sprechen, nicht mehr bei 1% sein, sondern wird dann hoffentlich höher liegen.
Für mich war die Frage, die ich hatte auch gelesen gehabt, das ist jetzt 2023, da dürftest du wahrscheinlich schon dort gewesen sein, mit den 4 Jahren Abzug angekündigt hattet, 50 E-LKW in den nächsten 2 Jahren anzuschaffen. Was hat den Hochlauf da gebremst, wenn wir jetzt bei einem guten Drittel davon sind?
Ja, das ist auf der einen Seite die wirtschaftliche Situation, die es ein Stück weit gebremst hat, aber auf der anderen Seite auch die Herausforderungen, die mit der Elektrifizierung kommen. Also es gibt ja natürlich einige Herausforderungen, die das Ganze so ein Stück weit bremsen. Das ist zum einen Infrastruktur, das ist Flexibilität der Verlader, das ist so ein Stück weit die politische Situation. Und das hat uns einfach ein Stück weit gebremst, sodass wir dieses Ziel leider nicht erreichen konnten. Wir sind aber ehrlicherweise an dem Punkt, wo wir sagen, wenn es die Möglichkeiten gibt, dann gehen wir auch konsequent den Weg und ersetzen Dieselfahrzeuge bzw. LNG-Fahrzeuge durch E-Trucks.
Wir haben, oder du hast uns erklärt, Grupa Logistics ist weltweit unterwegs, macht in 60 Niederlassungen in Europa und Asien, wie man herausfinden kann über euch sozusagen. Und dennoch sind die meisten E-Truck-Fahrten, zumindest laut den Informationen, die mir vorliegen, dann in einem Radius von, sagen wir mal, 100 Kilometer, 250 Kilometer am Tag, die zurückgelegt werden. Das sind jetzt nicht die Fernverkehrsstrecken, die da zurückgelegt werden. Also wie belastbar ist dann der E-Truck eigentlich bei euch im täglichen Einsatz? Also spielt der schon eine Rolle, unabhängig von der Stückzahl?
Wir haben tatsächlich ganz verschiedene Konzepte und ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Also wir haben wirklich die E-Trucks, die in der Werkslogistik arbeiten und am Tag, wie du sagst, eine sehr, sehr geringe Anzahl an Kilometern, zum Teil auch noch weniger Kilometern zurücklegen. Und wir haben aber auch die Fahrzeuge, die wirklich im Fernverkehr fahren. Also wir haben Fahrzeuge, die legen um die 600 Kilometer am Tag zurück. Nicht immer nur in einer Schicht, sondern zum Teil auch in 2 Schichten, um das Fahrzeug so effizient wie möglich auszulasten. Aber wir sehen natürlich auch, dass der sinnvolle Einsatz kommt nur durch die perfekte Auslastung. Ja, also ich meine, wir wissen alle, die Fahrzeugkosten sind höher als bei einem reinen Diesel-Lkw. Wir haben den Vorteil der Mautbefreiung innerhalb von Deutschland und auch innerhalb der Schweiz zum Beispiel und können dadurch mehr Geld sparen, umso mehr das Fahrzeug fährt, logischerweise. Ja, und wir sind jetzt zum Beispiel auch an Projekten dran und evaluieren gerade mit Kunden einzelne Möglichkeiten, wo die Fahrzeuge wirklich längere Strecken zurücklegen. Also wir sind gerade in der Konzeptionierung für ein Projekt, wo ein E-Lkw knapp 1100 Kilometer am Tag zurücklegt mit 2 Fahrern. Und wenn sowas natürlich realisiert werden kann, das ist toll und dann macht das Sinn und dann erfüllt es auch den Zweck.
Du hast eben gesagt, die Auslastung ist ein Thema, was ja auch mit dem alternativen Antrieb einhergeht, dass man ja nicht nur den Antrieb ändert, sondern es findet ja wahrscheinlich auch ein Umdenken in den internen Prozessen dann statt. Sei es jetzt Fahrerverwaltung, sei es die Tourauswahl, sei es Ladestopps dann einlegen. Kannst du uns da mal ein Stück weit mit abholen, was für Herausforderungen abseits von dem reinen Antriebswandel denn stattfinden, die man nach außen hin gar nicht immer so sieht?
Ja, selbstverständlich. Man muss dazu sagen, der E-Lkw wird natürlich zwangsläufig immer mit dem Diesel-Lkw verglichen. Und wir wissen alle, im Schwerverkehr, hohe Tonnage im Zweifelsfall, gibt es sehr, sehr große Herausforderungen, was die Routenplanung angeht, gibt es Herausforderungen, was die Tankstops angeht. Ja, jetzt schon bei den Diesel-Lkws, gerade in der aktuellen Zeit, ist das wichtiger denn je, dort sehr, 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 sehr sinnvoll auszusuchen, wo wird getankt. Und diese Komplexität erhöht sich natürlich im Fall des Elektro-LKWs. Das heißt, wir können den Elektro-LKW Stand heute nicht so einsetzen, wie wir einen Diesel-LKW einsetzen und sagen, okay, heute fährt er nach A, morgen nach B und morgen nach C, sondern was wir versuchen ist, die Fahrzeuge auf bestimmten Korridoren einzusetzen. Das heißt, wo wir uns im Vorfeld ganz, ganz klar entscheiden, welche Ladestationen können wir einsetzen, welche Ladestationen gibt es, Wie sind auch die Ladekosten? Natürlich auch ein Riesenthema. Und haben die Routenplanung eigentlich im Vorfeld schon durchgeführt, sodass wir nicht mehr im Tagesgeschäft den großen Aufwand haben, um zu sagen, ja, wie müssen wir fahren, sondern es gibt die Korridore, auf denen wir unterwegs sind, die Fahrzeuge fahren, relativ wenig anderes, sodass wir hier Komplexität rausnehmen und das Ganze ein Stück weit alltagstauglicher machen. Aber das ist halt im Vorfeld eine gewisse Planungsarbeit, die hier durchgeführt werden muss.
Du hast auch erwähnt, dass in der Anschaffung die E-LKWs deutlich teurer sind als die Alternativen mit bisherigen Antrieben, das ist bekannt. Dennoch, wenn wir jetzt gerade auf die Total Cost of Ownership, TCO, blicken, sind sie ja günstiger, insofern man entsprechend auch günstig lädt, was ihr wahrscheinlich auch am Hauptstandort sicherstellen könnt, aber unterwegs wird das ja auch eine Herausforderung sein. Wo ist denn da so der Preispunkt, den ihr erreichen müsst bei der Kilowattstunde, damit sich das Ganze für euch rechnet? Kann man das irgendwo festmachen oder ist das fließend?
Ja, es ist natürlich ein Stück weit schwierig, das so genau zu sagen, weil, wie du sagst, wir haben an Standorten von uns haben wir Ladestationen, aber auch hier haben wir zum Teil dynamische Stromtarife. Ich meine, was ich sagen kann, ist, wir versuchen so viel Strom wie möglich an den eigenen Ladepunkten zu tanken, einfach um da unabhängig zu sein von der öffentlichen Ladeinfrastruktur, weil wir kennen es alle, wer mit dem Fahrzeug tankt bzw. lädt, zum Beispiel an der Autobahn, der zahlt immer einen höheren Preis. Und das ist natürlich im Schwerverkehr nochmal ein Stück weit signifikanter. Und deswegen versuchen wir da ein Stück weit eigentlich nur an den eigenen Stationen zu tanken oder weitestgehend. Aber ehrlicherweise muss man auch zur Verteidigung sagen, auch wenn die Infrastruktur noch nicht so ausgebaut ist, wie sie eigentlich ausgebaut sein könnte, überall, wo wir an öffentlichen Ladestationen tanken oder laden, funktioniert es sehr gut. Ja, also da gibt es zumindest keine Einschränkung.
Sehr positiv zu hören, weil ja doch immer sehr Richtung Ladeinfrastruktur gebasht wird, aber da umso schöner, wenn man das Positive eben auch herauskehren kann, wie du es jetzt gemacht hast. Ladeinfrastruktur. Ihr habt euren Hauptsitz in Süditalien, bei Bozen in der Nähe, wenn ich es richtig weiß.
Südtirol. Genau.
Südtirol, okay, da wird Wert drauf gelegt, ich weiß.
Genau.
Man kennt den Ort ja auch davon, weil eben einer der größten Player da aus dem Markt auch herkommt, Alpitronic. Mit denen habt ihr auch gemeinsam Ladeinfrastruktur bei euch umgesetzt. Magst du dazu was erzählen? Ist das einfach nur gekommen, weil sie in nächster Nähe bei euch sind oder weil es einfach auch Sinn ergibt, dann mit den Marktführern da dementsprechend zusammenzuarbeiten und auch in Testphasen reinzugehen?
Also wir haben tatsächlich bei uns am Standort in Aue haben wir keine Ladestationen, aber Alpitronic hat ja an diverse öffentliche Punkte geschaffen, sodass es für uns da natürlich eine Möglichkeit ist. Ja. Und wir haben auch einen E-Truck, der bei uns in der Region fährt und der nutzt natürlich genau diese Ladestationen. Und wir sind da als Südtiroler Unternehmen natürlich auch ein Stück weit lokalpatriotisch und freuen uns da darüber, dass wir das nutzen können.
Du hast ja auch schon gesagt, ihr versucht schon so viel wie möglich tatsächlich im eigenen Hub zu laden, weil man kann die Ladepreise zumindest einigermaßen steuern in so einem Rahmen von einem dynamischen Tarif. Siehst du eigene Ladeinfrastruktur dauerhaft als Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen wie Gruber Logistics? Und wird es vielleicht ja sogar Teil des Geschäftsmodells, dass man das eben weiterdenken muss, dass man sagen muss, okay, wir müssen PV-Anlage, wir müssen Batteriespeicher, wir brauchen entsprechende Lader dann bei uns vor Ort. Also wird das noch mehr integriert bei euch künftig?
Auf jeden Fall. Also wir haben einen vollen Fokus da drauf und sehen die eigenen Ladepunkte natürlich als Wettbewerbsvorteil. Schon was ich gesagt habe, alleine der Kostenpunkt ist ein Riesenunterschied. Umso flächendeckender das eigene Netzwerk wird, umso sinnvoller ist es und umso kostenattraktiver wird das ganze Gesamtpaket E-Truck natürlich auch. Und das können wir am Ende an die Kunden weitergeben und können mehr Projekte realisieren. Und wir sind da dauerhaft auf der Suche und versuchen da wirklich den Strom selbst zu erzeugen, versuchen auch Partnerschaften zu schließen mit anderen Speditionen. Das haben wir zum Teil schon, dass wir sagen, okay, wir teilen uns Ladepunkte, eigene Ladepunkte und machen da sozusagen einen Austausch. Also das bedeutet, wir müssen gar nicht alles selber bauen, wollen wir auch im Zweifel gar nicht, weil es natürlich sehr, sehr kostenintensiv ist. Aber da ist es wichtig, die Brücke zu schlagen und mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und zum Teil ist es auch so mit Kunden, dass wir Agreements mit Kunden schließen und sagen, Mensch, wir sind bei euch in der Nähe, können wir bei euch laden und vereinbaren da einen Tarif, weil die sagen, ja, im Zweifel arbeiten wir tagsüber und nachts ist die Ladesäule sowieso frei. Also da gibt es tolle Möglichkeiten.
Win-win für alle Seiten, dann das ist immer schön zu sehen. Jetzt hast du eben gerade gesagt, Preisvorteile werden auch an Kunden weitergegeben. Ist das wirklich so ein Versprechen und kommen dann Kunden auch gezielt auf euch zu und sagen, ja, dann beliefert uns doch bitte mit dem E-Truck, gerade in den aktuellen Zeiten, wo die, ich sag mal, Dieselpreise dementsprechend hoch sind?
Also das ist witzig, dass du das sagst, weil wir haben natürlich in den letzten 2 Monaten verstärkt Anfragen bekommen dahingehend und sagen, Mensch, jetzt müsste sich's doch lohnen und jetzt kommen wir vielleicht zusammen. So einfach ist es natürlich nicht, das muss man auch sagen. Ich meine, bis so ein E-Truck für einen Kunden auf einer Relation fährt, dauert das natürlich eine Zeit lang. Aber wir sehen schon, dass Kunden, die gerade strategisch denken und das auch im Hinterkopf haben, die kommen auf uns zu und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und wie ich sage, wenn wir Transporter haben, wo wir über wirklich 1000, 1100 Kilometer am Tag sprechen, wir kennen alle die Mautkosten von 36 Cent pro Lastkilometer auf den Autobahnen. Das ist eine relativ einfache Rechnung und das kann dann schon funktionieren. Und ich muss es auch sagen, es ist nicht immer nur der Preis, der dann entscheidend ist, sondern häufig ist es auch ehrlicherweise die Flexibilität bei den Verladern. Weil wenn wir die Möglichkeit haben, mehr Flexibilität in Ladezeitfenstern, ja, eine bessere Abstimmung der Zeiten oder vielleicht nach den regulären Lade- bzw. Entladezeiten zu kommen, einfach um zu optimieren und dadurch die Kosten zu optimieren, dann kann das natürlich an den Kunden weitergegeben werden. Und dann heißt es nicht einfach nur, der E-Truck ist teuer, sondern der E-Truck kann auch einfach sehr effektiv sein.
Nur der Preis ist entscheidend, sondern auch Flexibilität, die du mit aufführst. Und dann gibt es ja noch sowas wie CO2-Flottenstandards der EU. Immer weiter der Blick drauf auf Scope 1, Scope 2, Scope 3 in der Betrachtung von CO2-Emissionen. Was trägt mehr dazu bei, dass der Wandel hin zu alternativen Antrieben stattfindet? Ist es, ich sag mal, der regulatorische Druck oder ist es am Ende des Tages einfach der Preis, der, ich sag mal, in einem Gesamtsystem, wenn es mal aufgesetzt ist, wahrscheinlich bei den alternativen Antrieben die bessere ist?
Ja, auch hier gibt es nicht die klare Antwort, sondern es gibt unterschiedliche Antworten, ja, je nach Unternehmen. Gerade wenn wir uns Unternehmen anschauen, die sehr, 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 sehr energieintensiv sind, ja, und da wirklich sehr, 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 sehr hohe Kosten im Energieverbrauch haben. Für die ist natürlich der LKW, der die Abholung bzw. die Zustellung durchführt, derzeit nur ein kleiner Teil. Bei anderen ist es anders. Wir müssen aber auch dazu sehen, dass es wirklich einige Kunden gibt, die ganz klar strategisch sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie dekarbonisieren möchten. Und das sind uns natürlich diejenigen am liebsten, weil die sagen, okay, sie haben auch ein Interesse daran und bringen diese Flexibilität auch mit. Und mit denen realisieren wir dann auch ziemlich viele Projekte.
Wie muss man sich's vorstellen, wenn man, ich sag mal, den Wandel vollziehen will hin zu anderen Antrieben? Bleiben wir noch beim batterieelektrischen Antrieb hier. Geht ihr dann direkt immer in die Vorleistung, kauft das, investiert das oder gibt es da auch, ich sag mal, Truck-Miet-Modelle, wo man sich vielleicht auch erstmal Fahrzeuge über einen gewissen Zeitraum mietet, leased, um das dann eben auszuprobieren, zu testen, weil ich sag mal, so wie es eine Vielfalt an PKWs im E-Sektor gibt, gibt es die auch mittlerweile im Truck-Sektor, nicht in einer ganz breiten Auswahl, aber man weiß ja vielleicht noch gar nicht, was ist jetzt das Mittel der Wahl.
Also am Anfang war das auf jeden Fall so. Da haben wir, bevor wir gekauft haben, erstmal getestet. Weil das ist bei den Summen, über die wir sprechen, und ist es einfach notwendig. Wie du so schön sagst, wer sich einen PKW kauft, der fährt auch erstmal Probe und guckt sich das an. Und so ist es bei uns auch. Mittlerweile sind wir eigentlich bei allen großen oder haben von allen großen Herstellern Fahrzeuge im Fuhrpark. Und ja, da gibt es welche, die sind haben andere Stärken, als es andere haben. Aber prinzipiell sind wir relativ zufrieden mit der Performance von den meisten.
Dann vielleicht noch ein Punkt, der auch spannend ist. Ich sag mal, Routenplanung haben wir schon gelernt, effiziente oder gute Ladepreise, effiziente Abläufe. Und dann kommt ja aber noch der Fahrer oder die Fahrerin ins Spiel. Wie überzeugt man die denn, dass die umsteigen? Weil da könnte ich mir vorstellen, zumindest um die Vorurteile zu verdienen, eingeschworene Berufskraftfahrer, Fahrerinnen dürften ja nicht so ganz einfach zu überzeugen sein von dem Umstieg auf E.
Das stimmt. Und dazu muss ich dazu sagen, das sind nicht nur die Fahrer, sondern das sind auch ebenfalls die Disponenten. Ja, also wir haben da zum Teil sehr richtige Petrol-Heads, würde ich sie mal nennen, die sagen, ja, das ist nur der Diesel, ist das einzig Wahre und da muss am besten der V6 knattern. Und die dann auch davon zu überzeugen und zu sagen, hey, es gibt auch noch Alternativen. Das ist auch nicht ganz leicht, aber da haben wir viele Beispiele, wo das wirklich sehr gut geklappt hat und die ja da wirklich wirklich sehr, sehr positiv reinschauen. Ne? Aber wie du sagst, zu den Fahrern, natürlich, das ist ein Riesenthema, weil wir wissen alle, der Fahrermangel, das ist ein weit bekanntes Problem, das wird sich auch so schnell nicht bessern. Und ja, die Fahrer können sich im Prinzip aussuchen, mit welchem Fahrzeug sie fahren derzeit auf dem Markt. Ja, also müssen wir so sagen, ja, das ist, da ist ein sehr, sehr großes Angebot an Möglichkeiten für die Fahrer derzeit. Wir sehen aber, dass wir einige Fahrer haben, die schon explizit danach fragen und sagen, okay, sie würden gerne elektrisch fahren, einfach auch unter dem Hintergrund. Sie wissen, das ist die neueste Technik, die dort verbaut ist. Das ist ein top aktuelles Fahrzeug. Und es hat auch andere Vorteile. Es ist extrem leise. Ja, es gibt, wenn es Lademöglichkeiten gibt, in der Regel auch gute Parkmöglichkeiten dazu. Und da gibt es schon viele, die vorausschauend sind. Und wir mussten da natürlich am Anfang auch Überzeugungsarbeit leisten. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer sehr gut geklappt. Und die Fahrzeuge fahren, sind auch ziemlich happy darüber.
Das ist auch das, was ich gehört habe. Und das deckt sich ja auch so mit der PKW-Porsche, wenn man eingestiegen ist und mitgefahren, der ist eigentlich auch davon überzeugt. Jetzt ist es ja so, dass ihr nicht nur batteriebetriebene E-Mobilität vorantreibt, sondern ihr beschäftigt euch auch mit Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge, zumindest in, ich sag mal, ausgewählter Stückzahl und auch im Rahmen eines EU-Projektes dann. Wieso Wasserstoff? Weil eigentlich scheint ja der batteriebetriebene LKW gesetzt zu sein, zumindest das, was ich so mitbekomme. Und was man auch über Tobias Wagner beispielsweise, Elektro-Driver, mitbekommt, den ihr sicherlich auch verfolgen werdet, wenn man da Marktbegleiter irgendwo unterwegs ist. Also das scheint ja irgendwo gesetzt zu sein. Wieso auf einmal Wasserstoff?
Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir sind eigentlich ziemlich technologieoffen gewesen schon immer und sind es auch weiterhin. Und ich denke, das ist eine Technologie, die kann ein Teil der Zukunft sein. Und wir wollen natürlich auch testen und wollen unsere Erfahrungen daraus ziehen und wollen verstehen, ist das eine potenzielle Möglichkeit oder nicht? Und wie du sagst, mit dem EU-Projekt, wir sind derzeit dabei, in Italien das ist tatsächlich ein umgebauter E-Truck zu einem Wasserstoff-LKW von der Firma Scania zu testen. Und haben hier mit einem Kunden zusammen ein Pilotprojekt für 6 Monate, um im, ich sag mal, erweiterten Nahverkehr zu fahren. Also das Fahrzeug fährt 400 Kilometer am Tag. Und tankt auch an der einzigen Wasserstofftankstelle in Italien. Das muss man auch dazu sagen. Das ist gar nicht so einfach, da nachzutanken in dem Fall. Und ich habe mir das vor 2 Wochen in Bozen selber mal angeguckt. Das ist äußerlich, erkennt man das Fahrzeug nicht als Wasserstoff-LKW. Ja, wir haben es so beklebt, aber es könnte ein ganz normaler E-Truck beziehungsweise auch ein Diesel sein, wenn man nicht richtig hinguckt.
Aber da hast du natürlich nochmal andere Herausforderungen, wenn du jetzt eine Lade- oder eine Tankstelle dafür in ganz Italien hast. Das macht es noch spannender dann.
Man muss halt sagen, das sind derzeit Insellösungen. Das sind Pilotprojekte. Das ist nichts, was im alltäglichen Einsatz beziehungsweise ja in einer generellen Ausrollung für uns in Frage kommen würde. Ja, und man muss auch dazu sagen, es gibt ja derzeit auch keinen serienreifen Wasserstoff-LKW zu kaufen. Also das heißt, es sind alles nur Einzelprojekte beziehungsweise ja, Modifikationen.
Dann seid ihr ja bei batteriebetriebenen LKW schon Schritte weiter. Da ist es ja nicht mehr nur Pilotprojekte, die sind ja tatsächlich im Einsatz. Dennoch, um das Ganze, ich sag mal, stärker skalieren zu können in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was braucht ihr oder was wünscht ihr euch regulatorisch, infrastrukturell, technologisch, damit da Schritte gegangen werden können? Also von Seiten der Politik, Fahrzeughersteller, Ladeinfrastrukturbetreiber, Verlader, aber auch Spediteure. Also was muss sich ändern? Was muss im Kopf stattfinden? Was muss tatsächlich auf der Straße stattfinden, damit dieser Wandel weiter und ja hoffentlich auch schneller vorangetrieben werden kann?
Also ganz klar die Infrastruktur. Ich will jetzt nicht dieses klassische Infrastruktur-Bashing durchführen, was du schon gesagt hast, aber das ist natürlich der Schlüssel daran. Wenn wir es schaffen, eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen, dann ist das ein sehr, sehr großer Teil der Lösung des Problems. Und wenn wir dann an den Punkt kommen und sagen, ja, wir können den E-LKW ähnlich wie ein Diesel-LKW einsetzen zu ähnlichen Kosten, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation für alle. prinzipiell ist es auch zu sagen, politisch, wir brauchen Investitionssicherheit. Ja, also ich meine, ja, die E-LKWs sind halt einfach in der Anschaffung teurer. Jetzt gibt es die Mautbefreiung, die verlängert wurde bis 2031. Das ist auch notwendig, weil wenn man diese Summen investiert, dann benötigt man einfach Klarheit. Aber wir brauchen auch weiterhin die Sicherheit, dass dann ein Interesse daran ist, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und da auch in diese Richtung zu gehen. Ja, weil ohne das wird's nicht funktionieren. Und wenn wir uns das Ganze von der OEM-Seite anschauen, ich glaube, wir haben jetzt in manchen Fällen schon die zweite Generation des E-Trucks und wir sehen ja hier auch schon wirklich ziemlich gute Entwicklungen und dass es in die richtige Richtung geht. Aber auch das ist wichtig. Ja, wir müssen oder es muss angefangen werden, wirklich mit den Speditionen in den Austausch zu kommen, zu sagen, okay, was benötigt ihr? Ja, also wenn wir da zum Beispiel darüber sprechen, es ist jetzt nur ein Hersteller, der zum Beispiel die niedrige Sattelhöhe anbietet, dass man Mega-Auflieger ziehen kann, die gerade im Automotive-Geschäft wichtig sind. Ja, also serienmäßig natürlich. Und wenn wir mehr in diese Richtung kommen, dann ist das natürlich vorteilhaft und das macht es auch einfach alltagstauglicher.
Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einblick bekommen hinter die Kulissen von Cobra Logistics, wie ihr denkt über alternative Antriebe, was ihr macht und was man sich dann doch auch von der Branche wünscht, damit es da weitere Schritte vorangeht. Wir werden es beobachten und tauschen uns dann sicherlich nochmal aus. Vielen Dank für deine Zeit, Felix.
Super, vielen Dank, Sebastian.
Na, was hast du mitgenommen aus dem doch sehr spannenden Gespräch mit Felix Kunert von Cobra Logistics und über den Antriebswandel im Logistikbereich? Für mich war es spannend, diese Art von Offenheit zu erleben, wo man einfach auch merkt, was nicht funktioniert, was funktioniert, wo man noch arbeiten kann, sei es intern als auch im Bereich der Politik, Regulierung, aber auch im Bereich der Ladeinfrastruktur oder auf Seiten der Hersteller. Es gibt eben noch viele Stellschrauben, die bewegt werden müssen, damit der E-LKW auch anscheinend dort in der Breite ankommt, wo er bei anderen Speditionen schon angekommen ist. Kommt hier aber natürlich immer ganz stark auf die Voraussetzungen vor Ort im Unternehmen als auch auf den Strecken drauf an. Das wurde, glaube ich, aus dem Gespräch ganz klar. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie, ja, hoffentlich schon ein paar Wochen zuvor und auch ein paar Wochen danach. Schalt gerne kommende Woche wieder ein, wenn die nächste Folge des EAN-Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.